mit Leuchttürmen eigentlich sind. Ich finde Leuchttürme ziemlich faszinierend. Also wer sich zum Beispiel ein wenig mal in die Geschichte hineinliest, der findet allerlei Erstaunliches zum Thema Leuchtturm. Ich habe mal ein paar Sätze rauskopiert aus von tagesschau.de, von der Webseite, einfach ein paar Informationen zu Leuchttürmen, die ich interessant fand. Zum Beispiel, dass der erste Leuchtturm der Welt, das soll der um 280 vor Christus erbaute Turm auf Pharos, einer Insel vor dem ägyptischen Alexandria, gewesen sein. Also eines dieser bekannten antiken sieben Weltwunder. Dann war das so, dass man bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hier in Deutschland, dass man da noch so Kerzenlaternen benutzt hat, sogenannte Feuerblüsen waren dann später im Betrieb. Also hat man auf einem Holzgerüst oder auf einem steinernen Turm unter freiem Himmel Kohle oder Holz verbrannt. Und dann später erst so, gab es eine Art Petroleumlampe und dann zusammen mit dem Parabolspiegel. Diese beiden Dinge haben dann diese historischen Anlagen abgelöst. Ich habe mich dann aber echt gefragt, also man sieht ja häufig auf Bildern, hat man hier in dem Video sehr schön gesehen, oder auch wenn man Urlaub macht in manchen Orten, sieht man ja noch sehr viele Leuchttürme. Ich habe mich gefragt, inwiefern sind diese Leuchttürme eigentlich noch in Betrieb? Also braucht man die eigentlich noch? Und wenn ja, sitzt dann da jemand drin, der Leuchtturmwärter, oder ist das alles automatisiert? Und die Information, die ich gefunden habe, ist, seit der Automatisierung ist die Arbeit des Leuchtturmwärters eigentlich fast überflüssig geworden. Und natürlich auch sein Arbeitsplatz, der Leuchtturm, der verliert zunehmend an Bedeutung. Da gibt es Radar- und Sonar- und satellitengestützte Navigationshilfen, die dann eben diesen Lichtzeichen des Leuchtturms Konkurrenz machen. Und wie wir das dann eben kennen, viele dieser Leuchttürme dienen heute nur noch als Museen oder als Touristenattraktionen oder als extravagante Wohnhäuser, wo man dann drinnen wohnen kann. Einige stehen sogar unter Denkmalschutz. Also es ist ganz interessant, sich da mal hineinzuversetzen und mal zu schauen, wie ist das eigentlich mit diesen Leuchttürmen? Heute eigentlich nicht mehr so sehr in Betrieb. Vor 100 Jahren, da sah das natürlich noch etwas anders aus. Da waren die noch sehr richtig in Betrieb, überall auf dieser Welt. Ich habe ja vor kurzem schon mal in einer Predigt am Anfang den Flitterwochenurlaub mit meiner Frau erwähnt, den wir auf Prince Edward Island hatten. Das ist so eine kleine Insel im Nordosten Kanadas, nicht so weit vom Festland entfernt, aber eben eine eigenständige Insel. Es gibt dort mehr als 60 Leuchttürme. Es ist eine sehr kleine Insel, 200.000 Einwohner, aber mehr als 60 Leuchttürme. Man kann wunderbar an der Insel entlangfahren, außen herum, und kann ganz viele dieser Leuchttürme besichtigen. Und einen Leuchtturm, den wir gesehen haben, ist der North Cape Lighthouse. Also dieser Leuchtturm, den ihr hier auf diesem Bild seht, der ist mir deshalb noch in Erinnerung geblieben, weil auf der Infotafel, die nebenbei stand, wurde man darüber informiert, dass das einer der ersten Leuchttürme war, der 1912 die Notrufsignale der sinkenden Titanic erhalten hat. Also ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, wie viele Hunderte von Seemeilen weg oder Meilen an sich, Kilometer, aber auf jeden Fall kam das da bei dieser Insel an. Fand ich ganz spannend, hatte ich nicht damit gerechnet. Natürlich, wir kennen das Ende der Titanic, wir wissen, einige konnten gerettet werden, für andere ging es nicht so gut aus. Aber ich finde das ziemlich faszinierend, sich mit diesen Leuchttürmen zu befassen. Türme, die irgendwie Notrufe enthalten können oder erhalten können, empfangen können, die dann mit ihrem Licht Signale zur Orientierung senden, die bei Sturm, die bei Wind, die bei Dunkelheit den Weg anzeigen können und Hoffnung anzeigen können. Und das Lied, das wir eben gesungen haben, sagt, so ist Gott. Wie so ein Leuchtturm. Ein Gott, der Notrufe empfängt, der die also wirklich hört, der gleichzeitig Hilfe senden kann, ganz häufig selbst zu Hilfe kommt. Ein Gott, der aber darüber hinaus eben nicht nur in irgendwelchen Notsituationen für uns da ist, sondern der ganz allgemein Orientierung geben möchte, den Weg zeigen möchte. So einen faszinierenden Gott haben wir. Und heute wollen wir uns mal in zwei Situationen hineinversetzen, die mit so einem Leuchtturm zu tun haben. Auf der einen Seite wollen wir uns hineinversetzen in einen Schiffskapitän, der auf die Hilfe eines solchen Leuchtturms angewiesen ist. Schiffskapitän. Und auf der anderen Seite wollen wir uns hineinversetzen, wir gehen mal davon aus, die gäbe es noch, in so einen Leuchtturmwärter, der diesen Leuchtturm betreibt. Und natürlich, das brauche ich nicht sagen, einige von uns waren vielleicht noch nie in einem Leuchtturm oder an einem Leuchtturm. Das ist relativ weit weg von unserer Lebenswelt, gerade hier im Kinzigtal und in Wächtersbach. Aber vielleicht hilft uns gerade das, dass wir uns das eigentlich gar nicht so gut vorstellen können, weil wir es noch nie erlebt haben. Vielleicht hilft uns das gerade, unsere Vorstellungskraft mal anzuwerfen, einzusetzen und sich das mal vorzustellen. Ein Schiffskapitän auf der einen Seite und der Leuchtturmwärter auf der anderen Seite. Das ist das, womit wir uns nachher beschäftigen werden. Aber davor wollen wir einen Blick auf den Predigttext werfen, der dann auch in einem Zusammenhang steht mit diesen beiden Figuren oder Personen oder Lebenssituationen. Unser Predigttext kommt aus der Apostelgeschichte heute, aus Kapitel 3. Und ich lese die Verse 1 bis 13 mit uns. Und wir können das hier mitverfolgen. Eines Tages, da geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebetes, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte: »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: »Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth oder aus Nazareth, steh auf und geh umher.« Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der schon immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: »Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat.« Und im Zuge oder im weiteren Verlauf, es zieht sich dann noch über einige Verse, kriegt Petrus dann die Möglichkeit, wirklich das komplette Evangelium der Menschenmenge dort weiterzugeben. Soweit Gottes Wort. Diese beiden Situationen, die ich beschrieben habe, der Schiffskapitän, wenden wir uns dem mal zu. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal so richtig in Seenot war. Ich war das nicht. Willi, ich weiß, du hast eine Geschichte, die du da immer mal gerne erzählst. Man kann dich garantiert auch nochmal ansprechen. Du hast das schon mal erlebt, wenn das Boot so richtig schaukelt. Und wenn man nicht weiß, wie geht denn das jetzt eigentlich aus? Und dennoch, wer schon mal irgendwie in einem Boot gesessen hat, das dann schon mal ein bisschen hin und oder heftiger hin und her geschwankt ist, da können wir uns wahrscheinlich etwas hineinversetzen, was für eine Angst das sein muss, die da einen überkommt. Also, der Wind, der weht, der rüttelt an dem Boot, es schaukelt heftig hin und her, je nachdem wie groß dieses Schiff ist, kommen durch große Wellen, kommt das Wasser hinein und wir wissen dann eigentlich nicht, kommen wir aus dieser Situation nochmal hinaus, wir wissen nicht, wie lange der Sturm anhält, wir wissen nicht, ob wir gut gewappnet sind für das, was da kommt. In unserem Leben ist das manchmal so, dass es solche Sturmmomente gibt, Seenotmomente, die man, so wie Willi sich das Ereignis sehr gut merken kann, sind es auch für uns einschneidende Momente im Leben, die uns häufig auch mit so einer Art, bei dir war es zum Glück nicht so, aber die uns häufig auch mit so einem Schaden, mit Verletzungen zurücklassen. Also, das gibt es ja immer wieder bei Schiffen und auch in unserem Leben, dass wir Schiffbruch erleiden. Irgendeiner Form Zerstörung erleben. Im Sturm nicht mehr ganz so gut rauskommen. Vielleicht ist es so, dass sich das Wasser, dass sich unser Leben dann auch irgendwann mal wieder beruhigt. Aber irgendwie ist nichts mehr so wie früher. Das ist kein gutes, neues, modernes Schiff, das wir hier sehen. In unserem Leben können das Dinge sein, wie zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen. Das können traumatische Erlebnisse sein. Das können so Lebenskrisen sein, die sich auch wirklich lange durch unser Leben ziehen, die uns mit so einer Art Schaden zurücklassen, mit Verletzungen zurücklassen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo wir vielleicht auch sagen, naja gut, jetzt treiben wir hier. Wir haben uns eigentlich so ein bisschen dran gewöhnt, dass halt unser Leben jetzt so ist, wie es ist. Und unser Lebensboot treibt dann bei mehr oder weniger heftigem Wellengang umher. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir unser Boot so ein wenig in der Nähe der Küste halten, nicht zu sehr in die tiefen, ganz dunklen Stellen unseres Lebens driften. Und wir wissen, ja, da drüben an der Küste, da gibt es eigentlich auch so einen Leuchtturm irgendwo mit Licht, der uns vielleicht den Weg weisen kann, aber irgendwie geben wir uns schon auch mit dem zufrieden, dass wir halt hin und wieder mal so einen Lichtstrahl sehen. Und dass wir halt hier so im Wasser treiben und nicht untergehen. Und instinktiv würden wir natürlich sagen, jetzt mit auf dieses Schiff hier bezogen, wenn wir in dieser Situation wären, das kann ja nicht sein, das kannst du ja nicht machen, dass du sagst, ich bleibe auf dem Schiff. Aber in unserem Leben ist das häufig so. Auch wenn wir sagen würden, wenn ich Küste und Licht sehen würde, ich würde doch alles unternehmen, um da wieder an Land zu kommen. Was jetzt hier so ein bisschen dramatisch klingt, beschreibt ein wenig die Situation von unserem Gelähmten in dem Text, den wir gelesen haben. Da ist einer, dessen Schiffsbruch in einem Moment des Lebens geschah, wo seine Lebensreise eigentlich noch gar nicht richtig gestartet hatte. Wir lesen, dass er von Geburt an gelähmt war. Sein Leben, das hatte immer jetzt irgendwie denselben Rhythmus aufgrund dieser Lähmung. Es trieb so vor sich hin. Er hatte ziemlich sicher keinen Beruf und wahrscheinlich auch keine so ganz große Familie um ihn herum. Immerhin, das können wir hier lesen in Vers 2, hatte er offensichtlich einige Freunde oder Bekannte, die ihn an den Tempel tragen konnten immer wieder. Die Leute kannten ihn, sie versorgten ihn offensichtlich auch mit dem Wichtigsten und Nötigsten. Und so kam es, dass er eben zu einer dieser Nachmittagszeiten sich da hinsetzen konnte, zu einer dieser Gebetszeiten. Es gab damals bei den Juden mehrere Gebetszeiten, auch im Tempel, und nachmittags ließ er sich dorthin bringen. Und hier wusste er, hier würde es Hilfe für ihn geben, weil eben alle frommen Juden hier vorbeikommen würden und eine Möglichkeit haben würden, Almosen zu geben, etwas Gutes zu tun, sich für die Schwächsten der Gesellschaft einzusetzen. Und so konnten sie den verschiedenen Bettlern und Gelähmten und Blinden und Armen und wen es da nicht alles gab, an ihrem Überfluss teilhaben lassen. Der Gelähmte, der hoffte einfach auf etwas Geld, um irgendwie überleben zu können. Petrus und Johannes, das waren dann zwei von vielen Besuchern, die hier an einem der Tore des Tempels vorbeikamen. Und sie würde er, so wie jeden, auch um das Gewohnte bitten, so wie immer. Eine milde Gabe einfach, damit er sich mit dem Nötigsten des Lebens versorgen konnte. Und so sah er sie erwartungsvoll an. Aber die Antwort, die er bekommen würde von Petrus, die muss erstmal ziemlich enttäuschend gewesen sein. Wie? Kein Geld? Das ist ungewöhnlich. Naja, aber vielleicht wenigstens irgendwie ein paar Münzen, die muss der doch dabei haben, die beiden, Johannes und Petrus. Nein, das nicht. Sondern etwas sehr viel Besseres. Eine sehr viel größere Heilung als einfach nur, dass da so die Wunden des Lebens ein wenig verbunden werden konnten. Nicht nur einfach so ein paar Lichtstrahlen von der Küste, sondern richtig die Rettung heraus aus dem Wasser, das kaputte Boot ganz auf Vordermann gebracht. Plötzlich kann der Gelähmte wieder laufen. Ein ganz großes Wunder. Und eigentlich finde ich die Reaktion noch viel größer, noch viel besser. Also können wir uns das vorstellen? Ja, ich erlaube mir das jetzt mal an der Stelle. Wir wissen, wie fröhlich Mael hier immer wieder hin und her rennt. Ne? Wir sehen das. Ne? Er hat Freude dran, hat Spaß dran. Jetzt stellen wir uns mal vor, diesen Gelähmten hier, der voller Freude durch die Gegend hüpft, ja, der hin und her läuft, weil er sich sagt, unglaublich, ich bin geheilt, mein Leben hat sich komplett geändert, gelobt sei Gott. Außer sich vor Freude. Können wir uns das bildlich vorstellen? Was sich da geändert haben muss? Und können wir uns vorstellen, ihr lacht, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie öffentlichkeitswirksam das gewesen war? Die Menschen kamen und haben gemerkt, Moment mal, das ist der Bettler, der das da immer macht. Und die jetzt plötzlich wissen wollten, was war denn da geschehen? Und er folgte dann natürlich Johannes und Petrus, wem sonst? Er hatte natürlich seine paar Bekannten, die ihn da zum Tempel brachten, aber die beiden, mit denen hatte sich sein Leben komplett geändert. Er ging in den Tempel hinein mit ihnen, er wich ihnen nicht mehr von der Seite. Sein Leben hatte sich plötzlich ganz gewendet. Das ist natürlich hier nur eine Perspektive auf diesen Text, die wir gerade hier betrachten, aber das habe ich ja gesagt, der Schiffskapitän mit dem Schiffsbruch. Wir betrachten diese Geschichte aus Sicht des Gelähmten, weil wir alle, jeder von uns, dieser Gelähmte sind. Weil wir alle Lebensbereiche haben, also jeder von uns hat Lebensbereiche, in denen wir nahezu paralysiert, also gelähmt sind, wo wir Schiffsbruch erlitten haben oder wo wir immer wieder noch diesen Schiffsbruch erleiden. Ein Problem, das dich dein Leben lang begleitet, ein großer Schockmoment im Leben, Arbeitslosigkeit, dass du keine Wertschätzung von Menschen bekommst, es kann alles Mögliche sein. Und meine Frage ist an dich und natürlich auch an mich, an uns alle, mit welcher Erwartung gehst du durch dieses Leben? Hast du dich damit abgefunden, dass dein Leben so umhertreibt, wie es das gerade tut? Gibst du dich mit deinem Leben zufrieden? Und ich sage nicht, dass etwas Schlechtes an deinem Leben, darum geht es überhaupt nicht. Du bist gut, du bist wertvoll und dein Leben ist das auch. Aber dein Leben in der Situation, wo es gerade steckt, gibst du dich damit zufrieden? Oder glaubst du, dass sich dein Leben immer noch mal wenden kann? Und zumindest in diesen Lebensbereichen grundsätzlich ändern kann? Der Gelähmte, der ließ sich zum Tempel bringen. Er wusste, diejenigen, die Gott fürchten, die da zum Beten kommen, die werden sich wahrscheinlich auch seiner so ein wenig erbarmen. Warum kommst du in die Gemeinde? Um so ein paar Lichtstrahlen vom Ufer zu empfangen und dich dann damit zufrieden zu geben, dass du ja noch nicht so ganz in die Tiefen des Lebens abgetrieben bist? Kommst du, um dir deine wöchentliche Hilfe abzuholen, weil du weißt, ja, alles ist hier schon so ein bisschen anders als in der rauen Gesellschaft da draußen? So ein bisschen Gemeinschaft, ein paar schöne Lieder, eine gute Predigt, die mich erbaut und dann lasse ich mich wieder in meinen Alltag treiben. Mit dem Bild von Berko von letzter Woche nimmst du ein paar Bissen vom Buffet, das sich Gemeinde nennt, aber so richtig satt wirst du eigentlich gar nicht. Was ist die Alternative? Für den Gelähmten änderte sich das Leben ja komplett. Das heißt, tiefgreifende, umfassende Lebensänderung, Änderung von Dingen, Krankheiten, komplizierten Beziehungen, festgefahrenen Situationen, das ist das, was möglich ist. Dinge, die du schon längst abgeschrieben hast. Vielleicht sagst du, dass sich dein Leben nie ändern wird. Das wird der Gelähmte auch angenommen haben. Als Petrus und Johannes im Namen von Jesus Christus vorbeikamen, da wurde alles anders. Und damit man mich nicht falsch versteht, es geht sicherlich nicht darum, krampfhaft so lange an irgendeiner Hoffnung festzuhalten und zu sagen, nur wenn diese Sache eintritt, nur wenn sich diese Sache in meinem Leben verändert, nur dann ergibt mein Leben einen Sinn. Das ist definitiv nicht der Fall, weil Jesus viel, viel Größeres häufig durch Leid in unserem Leben wirkt, als wie wenn er das Leid tatsächlich wegnimmt in unserem Leben. Aber trotzdem lernen wir hier, dass Gott ein Gott ist, der unser Leben offensichtlich wortwörtlich zum Laufen bringen kann. Ich weiß nicht, wo und wie sich dein Leben verändern kann und wird, aber Gott will mit seinem Licht dauerhaft dein Leben verändern. Nicht selten auch mit deutlichen Veränderungen deines Lebens. Und wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir das tun in der Erwartung, dass er unser Leben verändern kann. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und natürlich bedeutet das in erster Linie auch ewiges Leben. Aber dieses ewige Leben bestätigt Gott immer wieder durch Wunder und durch Taten, um zu zeigen, dass seine Versprechen wirklich wahr sind und dass er diese Welt erlösen will, wo er sich schon heute zeigt und sichtbar macht. Und wir dürfen anfangen, Großes von Gott zu erwarten, auch wenn wir es ihm überlassen müssen, wie das dann aussieht. Und es sind genau diese Worte von unserem Lied, die wir singen dürfen. Sei mein Licht, du strahlst wie ein Leuchtturm in mein Leben. Ich schau auf dich. Treiben wir noch oder erwarten wir schon? Manch einer sagt vielleicht, naja, ich gehe schon seit Jahren in die Gemeinde, aber verändert hat sich bei mir eigentlich noch gar nichts in meinem Leben. Ich sitze schon seit langem an den Tempeltoren, aber außer ein paar milden Gaben habe ich nichts erhalten. Und genau deshalb müssen wir uns jetzt mal in die andere Seite noch hineinversetzen, in die des Leuchtturmwärters. Ein Leuchtturmwärter, finde ich interessant, sieht man hier an den Häusern drumherum auch, das ist jemand, der sein ganzes Leben, häufig jedenfalls, das heißt seine Zeit, er muss nachts, vor allem nachts da drinnen sein, der sein Geld, der seine Familie, die häufig in diesen Häusern wohnte, der das alles dafür einsetzt, damit sein Licht da oben in diesem Turm intakt ist. Damit man dieses Licht auch in großer Ferne sehen kann. Die Schiffe, die vorbeifahren, die sollen wissen, dass hier Land ist und auf welchem Wege man sich diesem Land gut nähern kann. Bei Stürmen, da kann der Leuchtturmwärter Notrufsignale annehmen, da kann er Hilfe aussenden. Aber was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Als Gemeinde, da leben wir mit der Heilung, die Christus uns schon gegeben hat. Nicht in jedem Lebensbereich, das ist immer auch ein Prozess, ein Weg, aber wo Jesus an uns arbeitet, wo wir schon erlebt haben, ja, Jesus, das ist Gottes Sohn, das ist derjenige, der mein Leben heil machen kann. Wir haben schon sein Licht in unserem Leben erfahren, wenn wir 2 Wochen zurückgehen zu Pfingsten, das ist der Gott, der seinen Geist in mein Herz, in unsere Herzen gegeben hat. Aber was machen wir jetzt damit? Und wir blicken nochmal auf diesen Text, den wir gelesen haben. Zum Hintergrund, Jesus ist auferstanden. Zurück zum Vater gegangen. Die Jünger wurden, ich habe es erwähnt, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das Evangelium konnten sie in ganz vielen Sprachen kommunizieren und durch dieses Pfingsterlebnis wuchs die Gemeinde immer mehr heran oder ja auch in der Größe zueinander und auch von der Anzahl her. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da lesen wir diese bekannten, bedeutenden Worte, wie das Gemeindeleben aussah, wo es heißt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das fasst das Gemeindeleben sehr gut zusammen, bedeutet aber natürlich nicht, dass die 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, nur das gemacht haben, also nur in ihrem Hauskreis saßen und das gemacht haben, sondern, wie wir in unserem Text lesen, gingen sie auch zum Gottesdienst oder besser gesagt, sie gingen zum Tempel. Das war offensichtlich auch noch eine Sache, die dazu kam zu dem Gemeindeleben, wie das aussah. Sie liefen also irgendwie nicht ständig predigend durch Jerusalem herum und verkündigten dann das Evangelium jeden, der es hören wollte oder nicht. Als dieses Wunder hier geschah, sind sie einfach nur unterwegs zum Gebet. Was im Übrigen auch ein erneuter Hinweis darauf ist, wie wichtig dieses Gebet ist, wie wichtig es ist, sich diese Mühe zu machen, sich aufzumachen zum Tempel, sich aufzumachen, sich Zeit zu nehmen, um zu beten, um Gottes Führung dann auch im Leben zu erfahren, so wie es Petrus und Johannes hier erfahren. Und nochmal, es ist interessant, was die beiden Apostel hier nicht tun. Sie gehen nicht in den Tempel mit dem festgesteckten Ziel, heute werden wir definitiv predigen. Sie kommen nicht mit dem großen Plan, dass sie alles Geld, was sie jetzt in der Gemeinde haben, wir lesen das ja, dass der Besitz auch miteinander geteilt wurde, dass sie da jetzt eine große soziale Aktion draus machen und es an all die Bettler und Gelähmten verteilen, die da vor dem Tempel saßen. Das machen sie nicht. Genau genommen, in Bezug auf das Thema Geld sind sie hier radikal ehrlich, wenn sie sagen, dass sie als gelernte Fischer nicht unbedingt einen Goldschatz mit sich tragen. Ihr Ziel ist hier ganz einfach im Tempel beim Gebet die Begegnung mit Gott. Wohlgemerkt mit der Offenheit dafür, dass Gott wirken kann, wie er das möchte. Und sie dürfen ihm hier begegnen, und zwar ganz anders als geplant. Das, was sie als Schatz bei sich haben, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Christus in ihnen, das Licht der Welt, das in ihnen lebt. Und wir sehen dann, wie mächtig es ist, in dieser Kraft zu handeln und im Namen von Jesus Christus zu sprechen. Hier geschieht Heilung. Und ich würde es vorneweg einfach als, oder vielleicht so als kleine Fußnote nebenbei dazu erwähnen. Ich glaube, dass das heute noch genauso möglich ist. Und ich will mir darüber, zumindest ohne es näher betrachtet zu haben, will ich mir kein Urteil darüber bilden, ob Gott jetzt eine groß angelegte Heilungsveranstaltung dazu gebraucht, ob er den Straßenprediger gebraucht, der für eine Person betet und die dann geheilt wird, ob er uns gebraucht, die wir von der Ferne beten, ob er die Medizin dazu gebraucht. Gott kann Heilung schenken durch so viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dass Gott heute noch heilt und auch auf solche Wege, wie das hier passiert. Aber ich will bei diesem Wunder, das hier passiert, nicht zu sehr auf dieser Heilung mich versteifen, weil wir da wahrscheinlich immer so eine Form von Heilung im Kopf haben. Da ist jemand, der ist körperlich gehandicapt und dann kommen wir mit Jesus und mit Gebet und dann ist die Person wieder hergestellt. Natürlich, das kann passieren, absolut. So groß ist unser Gott. Aber ich glaube, dass unser Text hier an der Stelle noch eine etwas tiefere Komponente erhält. Was passiert hier mit dem Gelähmten buchstäblich? Er wird aufgerichtet. Petrus und Johannes greifen ihn oder nehmen ihn an der Hand. Petrus nimmt ihn an der Hand und richtet ihn auf. Im Namen von Jesus Christus wird er aufgerichtet. Das passiert natürlich absolut und wortwörtlich auf körperlicher Ebene. aber es hat noch viel gravierendere Folgen. Wie wir an seiner Reaktion sehen, ist er emotional und seelisch und geistlich wieder aufgerichtet. Es ist nicht so, dass Petrus und Johannes sich erstmal neben ihn hinsetzen und ihm dann das Evangelium zu erklären versuchen, damit dann wenigstens irgendwie seine Seele gerettet ist. Natürlich, nochmal, das ist genauso wichtig und am Ende scheint es auch so, wenn wir die Reaktion sehen, dass auch das hier passiert ist. Dass er wirklich sich bewusst sein durfte, nicht nur jetzt eine Lebensverbesserung gehabt zu haben, sondern ewiges Leben zu haben. Aber in erster Linie wird hier einer Person wirklich zur Freiheit geholfen. Und ich glaube, dass für uns als Kirche und Gemeinde, dass wir da ganz viel draus lernen können. Jesaja 42, Vers 6, nein, Vers 2. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, heißt es über Jesus. Jesus ist kein Unterdrücker. Er richtet wieder auf. So wie er das mit uns tut, ist es auch unsere Aufgabe, das miteinander zu tun. Mit allem, was wir übereinander sagen, was wir zueinander reden, mit dem, wie wir handeln, lernen wir, uns gegenseitig aufzurichten. Und wie reden wir mit anderen Menschen, die wir so gerne erreichen wollen? Lernen wir, sie aufzurichten, anstatt sie zu zerbrechen? Strecken wir unsere Hand aus und helfen anderen auf? Oder denken wir, dass nächste Woche, ich werde das nachher noch erwähnen, mit so einer Gabe in die Weltmission ist es schon gut, da ist anderen schon geholfen. Wie können wir heute Menschen aufrichten? Teilweise müssen wir das tatsächlich selber herausfinden in unserem Leben. Das ist die Herausforderung. Wie Petrus und Johannes können wir zu zweit oder zusammen das auch herausfinden. Ganz wichtig. Aber es kann zum Beispiel dadurch passieren, dass du deinem Nachbarn eine ermutigende Botschaft in den Briefkasten wirfst. Das kann ein Bibelvers sein, können aber einfach ein paar ermutigende Worte sein. Es kann passieren, indem du dir einfach mal Zeit nimmst, der Arbeitskollegin, die nicht aufhören kann zu reden, dass du dir tatsächlich mal zuhörst, ohne nach jedem zweiten Satz deine Meinung kundtun zu müssen. Das kann passieren natürlich auch, indem du dich in irgendeiner Form engagierst für die Unterdrückten, für die Verletzten und Hilflosen dieser Gesellschaft. Und wir dürfen da wirklich kreativ werden. Das müssen wir lernen als Gemeinde, als kleine Gruppen, als Einzelne. Und wenn wir davon reden, dass wir anderen Menschen das Evangelium verkünden wollen, dann weiß ich, wie sehr uns das auf der Seele brennt. Dass das wirklich ein Anliegen von uns ist, wo wir sagen, wir wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Und dazu ohne Frage, und ich will das nicht kleinreden, gehören definitiv auch Worte dazu. Apostelgeschichte 2, Petrus, die Pfingstpredigt. Nach unserem Abschnitt die Erklärung des Evangeliums, die Verkündigung, die Petrus hier gibt. Aber wisst ihr, was ich trotzdem so faszinierend finde? Petrus und Johannes hatten hier keinen festgelegten Plan, keine Agenda, wie sie jetzt im Tempel evangelisieren würden. Sie setzten sich auch nicht unter Druck, das jetzt unter allen Umständen tun zu müssen. Sie kamen, um zu beten und sie ließen Gottes Geist wirken, indem sie eine einzige Person aufrichteten und diese dann Multiplikator war, also Menschen hinzuholte, einfach nur durch ihr Verhalten. Wie häufig versuchen wir, andere Menschen mit Argumenten und Worten vom Evangelium zu überzeugen? Bei Petrus und Johannes, sie haben auf diese Gelegenheit gewartet. Nachdem die Menschen zusammenkamen, nachdem diese Person, gar nicht sie selbst, diese Person eigentlich das größte Zeugnis waren. Natürlich mag es bei manchen Menschen funktionieren, mit ihnen auf Basis von Argumenten zu reden. Und unser Leben und das, was wir tun in unserem Leben, unser Lebensstil braucht auch manchmal eine Erklärung. Aber trotzdem frage ich mich, ob unsere Worte manchmal nicht dem Potenzial im Wege stehen, das darin liegt, indem wir einfach nur andere aufrichten. Und ich weiß, dass viele uns von uns auch beides machen. Aufrichten und verkünden. Verkünden und aufrichten. Aber lasst uns trotzdem, wir alle, uns von diesen Versen wieder ganz neu herausfordern, dass unser Handeln und unsere Worte übereinstimmen müssen. Es ist bemerkenswert, dass ja Jesus nicht nur sich selbst als Licht der Welt bezeichnet, sondern dass er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Merken wir was? Die Menschen sollen nicht unsere großen Worte hören, unsere überzeugenden Argumente oder unseren stichhaltigen Gottesbeweis für Jesus Christus, sondern unsere guten Werke, wie wir miteinander umgehen, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir nicht auf sie einschlagen, sondern sie aufrichten. Wir sind quasi wie Leuchttürme, die das Licht Jesu in sich tragen und scheinen lassen sollen in die Welt. 1. Petrus 4 lesen wir eine ähnliche Stelle. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes auch anerkennen. Wir werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Die gute Nachricht für uns heute lautet, Jesus kann Großes in unserem Leben tun, und zwar ganz unerwartet. Er sieht unsere Schwächen, unsere Kämpfe, unsere Zweifel, und er will unser Licht sein, das uns durchströmt, ganz durchströmt und so sehr verändert, dass wir gar nicht anders können, als noch mehr von ihm zu wollen, ihn noch mehr schmecken zu wollen. Und dazu brauchen wir eine Bereitschaft und Erwartung, dass Jesus an uns arbeiten und uns verändern darf. Und wenn wir dann darüber hinaus als Gemeinde für diesen Ort in Wächtersbach ein Licht sein wollen, dann dürfen wir ermutigt sein, das Gebet zu suchen und zum Heiligen Geist leiten zu lassen, andere mit unserem Tun aufzurichten und wenn Gott dann die Tür öffnet, die Gelegenheit zu ergreifen und das Evangelium zu verkünden. Amen.